Ja, einen wunderschönen guten Morgen heute zu diesem Ranger-Gottesdienst. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Ihr merkt schon, das ist kein normaler Gottesdienst. Ein Ranger-Gottesdienst läuft immer ein bisschen anders ab. Aber das darf er auch, das ist gut so. Wir haben Familiengottesdienst und alle sind dabei. Und das hier gerade waren Ausschnitte aus dem Film Ziemlich beste Freunde. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Das geht im Wesentlichen um zwei Personen. Der eine, Philipp, ist sehr reich. Er ist gebildet, er hat alles, was er braucht, er liebt klassische Musik, die Oper und er ist behindert. Driss, der andere, ist völlig ungebildet, hat im Prinzip nicht so viel Ahnung von Musik, beziehungsweise er mag lieber eine ganz andere Art von Musik. Er ist sportlich und er kommt gerade aus dem Gefängnis. Also zwei Leute, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Driss will eigentlich gar nicht für Philipp arbeiten. Er will nur seine Unterschrift, um Geld zu kassieren, damit er Arbeitslosengeld einsacken kann. Aber irgendwie stellt Philipp ihn doch ein. Und zum Schluss, wider alle Erwartungen, werden die beiden ziemlich beste Freunde. Das ist eigentlich ein uraltes Thema. Das steht schon in der Bibel. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Nicht genau so, aber so ähnlich. Da heißt es ganz am Anfang in der Bibel, Gott schuf die Menschen, die ganze Welt und die Menschen, egal wie er das gemacht hat. Und dann war er mit ihnen zusammen. Die waren zusammen im Garten Eden und die hatten eine richtig gute Zeit. Die waren ziemlich beste Freunde, die Menschen und Gott. Aber dann passierte etwas und das stellte alles auf den Kopf. Die Menschen haben einfach gemacht, was sie selber wollten, haben keine Ahnung mehr gehabt, was Gott eigentlich wollte. Es hat sie nicht interessiert. Sie haben das gemacht, was sie selber machen wollten. Und damit haben sie die Freundschaft mit Gott verraten und gebrochen. Die Freundschaft war zerstört. Sie waren nicht mehr ziemlich beste Freunde. Und es gab keinen Weg zurück. Und das zieht sich bis heute durch. Es gibt für die Menschen eigentlich keinen Weg, um ziemlich beste Freunde mit Gott zu werden. Das heißt, nee, einen Weg gibt's doch. Nur diesen einen Weg, den konnte kein Mensch gehen und kann bis heute kein Mensch gehen. Diesen einen einzigen Weg, den kann nur Gott selber gehen. Und den ist Gott selber gegangen. Der hat sich nämlich entschieden, vor ungefähr 2000 Jahren selber Mensch zu werden, auf diese Erde zu kommen. Das hat er mit Jesus Christus gemacht. Er ist auf diese Welt gekommen und er hat hier gelebt. Er wollte uns zeigen, wer Gott ist, was Gott von uns will, wie wir mit Gott zusammen leben können, wie wir wieder mit Gott ziemlich beste Freunde werden können. Und wenn mal, ich glaube, ihr habt alle schon mal in der Bibel gelesen, die meisten wahrscheinlich. Wir haben auch tolle Ranger-Bibeln, da kann man sehr gut drin lesen. Und wenn man dann so liest, was Jesus alles gemacht hat, stellt man fest, der war ja perfekt. Der war zwar richtig Mensch, also der war kein Superheld. Manche denken das, dass er vielleicht so unverwundbar war oder unbesiegbar irgendwie, wie so ein Superheld, wie Superman oder Batman oder wer auch immer. Aber er war nicht unverwundbar, er war auch kein Superheld, er war ein ganz normaler Mensch. Aber er hatte keine Fehler, er hat nichts falsch gemacht. Das war der perfekte Mensch. Jetzt habe ich mir mal vorgestellt, wie das ist, mit einem perfekten Menschen befreundet zu sein. Das muss ja furchtbar anstrengend sein, oder? Wenn ihr Freunde habt, die immer korrekt sind, die alles richtig machen, die so super gut drauf sind, immer gute Laune haben, nie einen Fehler machen, ey, da fühlt man sich doch selber total schlecht neben denen. Mit denen befreundet zu sein, das muss doch total anstrengend sein. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, mit so einem super perfekten Menschen befreundet zu sein. Ich bin immer ganz froh, wenn meine Freunde auch ein paar Fehler haben, dann sehe ich nicht ganz so schlecht aus. Ne? Schauen wir uns doch mal an, was Jesus für Freunde hatte. Gucken wir uns mal die Freunde von Jesus an. Rangers, fällt irgendeinem von euch ein Name ein von einem ziemlich besten Freund von Jesus? Hab nichts verstanden. Petrus. Okay, danke meine Tochter. Haben wir gut abgesprochen. Nein, haben wir nicht abgesprochen. Petrus, genau. Petrus war so ein ziemlich bester Freund von Jesus. Habt ihr alle schon mal von Petrus gehört? Irgendwo, ja, irgendwann mal gelesen, gehört. Das war ein Mann, der konnte anpacken. Der war nämlich Fischer von Beruf am See Genezareth. Der war auch nicht zimperlich. Der hat immer gesagt, was er dachte. Manchmal hat er ein bisschen sehr schnell geantwortet und hätte vielleicht mal vorher überlegen sollen, was er sagt. Aber du wusstest immer, woran man ist bei ihm. Der sagt die Wahrheit, der ist klar heraus und ehrlich. Der hat auch keine Angst vor Gewalt. Also einmal ging es Jesus an den Kragen. Da wollten die ihn gefangen nehmen. Und was macht Petrus? Der zieht sein Schwert und haut mal eben gleich einem Soldaten ein Ohr ab. Da hat er keine Probleme mit. Der wollte Jesus verteidigen, auch wenn es sein muss, auch mit Gewalt. Das war so ein Macher, der wollte loslegen. Da würden wir heute sagen, das ist so ein typischer Unternehmer. Der riskiert auch mal was. Der setzt auch mal alles auf eine Karte und geht vorwärts. Der ist mutig und unerschrocken. Aber einmal war Petrus auch der totale Versager. Da hat er total versagt, hat das ganz falsch gemacht. Jesus ließ sich freiwillig gefangen nehmen. Damals in diesem Garten, wo Petrus einem Soldaten das Ohr abschlug. Jesus machte das freiwillig, weil er wusste, das ist mein Weg. Ich werde sterben für die Menschen und das weiß ich von Anfang an. Und deswegen werde ich mich nicht dagegen wehren. Das war Gottes Plan von Anfang an. Nur Petrus hat diesen Plan überhaupt nicht verstanden. Der wusste gar nicht, was das soll. Warum soll man denn jetzt Jesus gefangen nehmen? Der hat doch nie was falsch gemacht. Der war ganz verunsichert. Und dann haben die Soldaten ihn mitgenommen und Petrus ist hinterhergegangen. Er wollte sehen, ey, was passiert mit meinem besten Freund Jesus? Den kann ich ja nicht alleine lassen. Jetzt hat er mich zurückgepfiffen, hat gesagt, ich darf dem nicht das Ohr abhauen. Ich hätte mir sonst noch das zweite abgehauen. Aber das durfte ich nicht. Jesus wollte das nicht. Warum auch immer. Und jetzt geht er hinterher und guckt, was machen die mit dem? Und die haben ihn gefangen genommen. Die haben ihn schlecht behandelt. Die haben ihn ausgepeitscht und. Es war dunkel, es war Nacht und wir standen da ums Feuer. Da waren viele Menschen. Und eigentlich hatte der ganz schön Angst. Weil er dachte, wenn die Jesus gefangen nehmen, die meisten Menschen wissen ja, dass ich der beste Freund von Jesus bin, dann nehmen die mich vielleicht auch gefangen. Oh, was wird dann passieren? Wenn Jesus sich schon freiwillig gefangen nehmen lässt und sich nicht wehrt, dann darf ich das ja auch nicht. Und oh, und genauso kam es auch. Eine Frau hat ihn erkannt und sagte, ey, du bist doch auch einer von den besten Freunden von Jesus, oder? Ihr seid doch ziemlich beste Freunde. Und was macht Petrus? Der hat Angst. Und dann sagt er, du verwechselst mich mit irgendjemand anders. Ich sehe so ähnlich aus wie irgendein anderer Mensch. Ich habe keine Ahnung, wer Jesus ist. Ich habe noch nie was mit dem zu tun gehabt, noch nie. Und das macht Petrus nicht nur einmal, das macht er dreimal hintereinander. Dreimal hintereinander. Und eigentlich ist das Verrat. Eigentlich hat er da die Freundschaft gebrochen. Im entscheidenden Augenblick hat Petrus gekniffen und hat total versagt. Im Nachhinein erkannte Petrus auch, was er getan hatte. Er merkte, oh, mein besten Freund, wir waren doch ziemlich beste Freunde und ich habe ihn schmählich im Stich gelassen. Ich habe total versagt und er ist weggegangen. Und er wusste eigentlich nicht mehr, was er machen sollte. Er hat geweint, gab keinen Ausweg mehr für ihn. Das war Verrat. Tja, in der Bibel lesen wir allerdings, dass Jesus nicht tot blieb. Dass er nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, weil er eben keine Schuld an sich hatte. Und deswegen konnte er nicht im Tod bleiben. So berichtet uns das die Bibel. Das heißt, er ist von den Toten auferstanden und hat den Tod besiegt. Und danach ist er Petrus wieder begegnet. Seinem damals ziemlich besten Freund, der ihn aber gerade verraten hatte. Und was sagt Petrus dann zu ihm? Was meint ihr? Wie konntest du nur, Mensch? Wir waren noch beste Freunde, du hast mich im Stich gelassen, du hast mich verraten. Ich kann dir nie mehr vertrauen. Wir sind geschiedene Leute, wir können nie wieder Freunde sein. Und selbst wenn ich dir vergeben würde, das werde ich dir nie vergessen. Hat das Jesus gesagt? Nein, hat er nicht gesagt. Der hat gar nichts gesagt. Der hat kein bisschen geschimpft, überhaupt nicht. Kein Ton. Der hat nur gesagt, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, habe ich. Obwohl ich dich verraten habe, aber ich möchte gerne dein bester Freund sein. Und da sagt er dreimal. Jesus fragt ihn dreimal und dreimal antwortet Petrus, ja, ich hab dich lieb. Vielleicht bist du so ähnlich wie Petrus. Du gibst gerne Gas, du rennst gerne nach vorne, du prescht gern vor, du bist ein Unternehmer, du sagst, komm, wir packen das jetzt an. Manchmal schießt du vielleicht auch übers Ziel heraus. Manchmal geht auch was schief, geht auch was daneben, passiert. Kann auch mal sein, dass was richtig in die Hose geht. Aber doch bist du dran, du bleibst dran. Und du bist, eigentlich möchtest gerne ziemlich bester Freund von Petrus, von Jesus sein, so wie Petrus das war. So ein starker, klarer, mutiger Kerl. Wem fällt noch ein Name ein von einem Freund von Jesus? Noch eine Idee? Da habe ich was Richtiges gehört. Johannes. Also ich sage euch gleich, wir werden nicht alle Freunde von Jesus besprechen, dann können wir ja morgen hier weitermachen. Nee, also wir machen heute 3 Freunde. Und Johannes, richtig, den habe ich mir auch ausgesucht, das ist der zweite. Bei Johannes, da weiß man nicht ganz so viel, aber man denkt, dass er so wahrscheinlich der Lieblingsjünger von Jesus war. Oh, Lieblingsjünger ist so eine Sache, ne? In der Schule. Kennt ihr das, wenn jemand in der Klasse so der Lieblingsschüler von irgendeinem Lehrer ist? Die meisten mögen den nicht so gerne, ne? Das ist ein Schleimer. Nee. Das heißt einmal in der Bibel, er neigte sich an die Brust Jesu, um ihn etwas zu fragen. Der war so vielleicht so ein, also stelle ich mir das jetzt persönlich vor, vielleicht war er so ein Softie. Vorsichtig, zärtlich vielleicht. Wird auch immer so dargestellt in den Bildern von irgendwelchen Künstlern. Obwohl, Johannes war auch Fischer, der konnte eigentlich auch anpacken, aber der war viel intellektueller veranlagt, der hat viel nachgedacht, so philosophisch. Der hat zum Beispiel einen, was hat er geschrieben? Wisst ihr das? Der hat ein Evangelium geschrieben, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das hat der Johannes geschrieben und das fängt richtig kompliziert an. Das geht so los, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber das klingt aber jetzt irgendwie kompliziert. Irgendwie war das am Anfang einfacher. So am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das kann man verstehen. Aber diese Sätze von Johannes, die waren relativ philosophisch, intellektuell. Und viele Künstler und Philosophen, die gar nicht an Gott glauben, die kennen diese Sätze. Die können das auch zitieren. Und der Johannes, der hatte Visionen. Der war auf einer Insel. Und da hat er Visionen gehabt von der Zukunft der Welt, vom Ende der Welt. Manche kennen das so aus dem Fernsehen, da wird sowas immer sehr aufgebauscht. Aber da steht sogar in der Bibel, in der Offenbarung oder Apokalypse. Und dann ganz zum Schluss, als Jesus stirbt am Kreuz, da sagt Jesus zu Johannes, Johannes, kümmer du dich bitte um meine Mutter Maria. Also der war auch noch sehr fürsorglich. Also Johannes, der Sensible, der Feinfühlige, der Fürsorgliche, der Intellektuelle, der viel nachdenkt. Vielleicht bist du eher so ein Johannes. Du bist vielleicht ein bisschen zögerlich, nachdenklich, denkst über vieles nach, du grübelst und du wärst vielleicht lieber so wie ein Petrus. Du denkst, boah, ich würde auch gerne so stark sein, so mutig sein, eine große Klappe haben, keine Angst zu haben, hier vor allen Leuten irgendwas zu sagen. Ich würde gerne was über Jesus erzählen und allen Leuten sagen, dass er mein bester Freund ist. Aber du bist so nicht. Und du denkst, deine Sensibilität ist vielleicht eine Schwäche. Du fühlst dich schwach. Aber das ist gar nicht richtig, denn Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Und so ein sensibler Mensch war auch ein ziemlich bester Freund von Jesus. Und wenn das bei Johannes so war, dann wird das bei dir auch so sein. Dann musst du nicht so sein wie jemand anders. Du musst kein Petrus sein, sondern du bist halt dann vielleicht so ein Johannes. Und du könntest bester Freund von Jesus sein. Ich habe mir noch einen besten Freund von Jesus ausgesucht. Auf den kommt ihr nie. Petrus hatten wir schon. Sehr gut. Judas. An Judas denkt wahrscheinlich kein Mensch, wenn ich sage, Jesus und seine ziemlich besten Freunde. Wenn man heutzutage zu jemandem Judas sagt, du Judas, dann meint man damit, du Verräter. Weil Judas war derjenige, der Jesus im Garten an die Soldaten verraten hat. Mit einem Kuss und auch für Geld. Und bis heute nennt man Leute oft Judas, wenn man sagt, sie sind Verräter, sie sind mir in den Rücken gefallen. Man spricht auch bei 30 Silberlingen um einen Judaslohn oder überhaupt um einen Judaslohn, wenn man Geld bekommt, um irgendetwas zu tun, wenn man sich bestechen lässt, um andere Menschen fallen zu lassen. Ein Judaslohn. Ich kenne persönlich auch niemanden, der Judas heißt. Das ist nicht so ein typischer Name, ne, den man gerne seinem Kind geben möchte. Oh, du lieber Judas. Ich weiß es nicht, vielleicht heißt ja jemand Judas. Bitte seid nicht böse. Aber so in unserer Kultur ist das meistens ein schlechter Name. Nicht so. Ist so negativ besetzt. Jemand hat mal ausgerechnet, was 30 Silberlinge heute wert wären. Das ist ein bisschen schwierig rauszukriegen, aber da meinten die so ungefähr so 10.000 Euro. So viel wie so ein Kleinwagen kostet. Damals hätte man dafür einen Esel kaufen können oder einen Acker oder sowas. Heutzutage wird man vielleicht einen Kleinwagen davon kaufen. Dafür hat Judas Jesus verraten. Und es ist interessant, dass dieser Verrat allein in den Worten und der Formulierung bis heute nachwirkt. Noch heute sprechen wir davon, egal ob man an Gott glaubt oder nicht. Aber diese Begrifflichkeit, die ist in unseren Wortschatz eingegangen. Und du denkst jetzt vielleicht, naja gut, der Judas, der war halt am Anfang ein guter Freund von Jesus. Und dann irgendwann hat er sich sozusagen für die dunkle Seite entschieden. Dann hat er eine falsche Entscheidung getroffen. Aber vorher, da war er ziemlich bester Freund. Ja, er war vorher ziemlich bester Freund von Jesus, aber der war schon immer unehrlich. Der hat Jesus auch vorher schon beklaut. Wisst ihr warum? Der hatte nämlich die Kasse bei den Jüngern. Jesus ist ja mit seinen Jüngern durch das Land gezogen. Und manche Leute von uns haben so die Vorstellung, das waren alles so Hippies, die nichts hatten, die so rumgezogen sind und dann von Almosen gelebt haben, irgendwie so von der Hand in den Mund. Aber das war vermutlich überhaupt nicht so. Sie hatten eine Kasse und man geht davon aus, dass diese Kasse auch recht gut gefüllt war. Das kann man auch unter anderem daran sehen, als Jesus nachher am Kreuz hing, da sollte sein Gewand eigentlich verteilt werden. Stoff war sehr wertvoll, aber niemand wollte diesen Stoff zerteilen, denn das war ein ungewöhnlicher Stoff, der war in einem Stück gewebt. Und das ist sehr teuer. Das heißt, Jesus war vermutlich gar nicht so arm, wie manche Leute denken. Sondern die hatten eine Kasse und von Judas heißt es, er hat die Kasse verwaltet. Und er war unehrlich. Er hat die Kasse beklaut. Er hat Geld veruntreut, einfach so für sich selber genommen, vielleicht irgendwie seine eigene Familie zugesteckt. Ich weiß nichts Genaues darüber, aber es gibt eine Stelle in der Bibel, wo das gesagt wird, dass er eigentlich kein guter Verwalter der Kasse war. Er hat Jesus beklaut, immer schon. Und trotzdem war er ziemlich bester Freund mit Jesus. Er durfte weiter mitgehen. Jesus hat ihn nicht verstoßen. Er hat ihn nicht weggeschickt. Und ich glaube, oder andersherum, manche Leute glauben, ja, der arme Judas, was kann der denn dafür? Der war halt der Dumme. Einer musste es ja tun. Jesus musste ja sterben, das war ja sein Weg. Also musste ihn irgendjemand verraten. Ja, jetzt hat es halt Judas erwischt. Was kann der denn dafür? Ich glaube allerdings, und da bin ich wirklich hundertprozentig sicher, Judas hätte genauso eine Chance bekommen wie Petrus, wieder mit Jesus bester Freund zu werden. Er hätte nur zu Jesus kommen müssen, er hätte sich nicht umbringen müssen, was er leider getan hat. Damit hat er sich jede Chance vertan. Er hätte zu Jesus kommen können oder Jesus wäre zu ihm gekommen und hätte gesagt, Judas, können wir wieder beste Freunde sein? Können wir das vergeben und vergessen, was du getan hast? Ich glaube, die Chance hätte Judas gehabt, die hat er aber nicht genutzt. Leider. Und deswegen denke ich, dass egal, was du tust und was du gemacht hast, es gibt immer eine Chance. Jesus gibt dir immer wieder eine Chance, auch dem Judas. Und wenn die eine Chance nicht reicht, dann gibt er dir eine zweite Chance. Oder eine dritte Chance. Oder eine vierte Chance. Oder eine fünfte. Oder eine sechste. Oder eine siebte. Oder eine achte. Oder 7 mal 70 Mal. Also immer wieder neue Chancen kriegen die besten Freunde von Jesus. Auch wenn sie alles falsch machen. Auch wenn das alles völlig daneben geht. Jetzt denkst du vielleicht, naja gut, das war halt damals so. Aber ich bin eigentlich nicht gut genug, um ein bester Freund von Jesus zu sein. Du wünschst das dir vielleicht, aber du denkst, hey, du kennst mich nur am Sonntagmorgen. Wenn du wüsstest, wie mein Alltag aussieht, wie ich eigentlich wirklich bin unter der Woche, dann würdest du nicht mehr denken, dass ich ein guter Freund von Jesus bin. Ich tue hier nur so christlich am Sonntagsgottesdienst. In Wirklichkeit bin ich ganz anders. Ich kann kein bester Freund von Jesus sein. Oder manche Menschen denken auch, beste Freunde von Jesus, das sind Pastoren. Oder vielleicht noch die Mitarbeiter in der Gemeinde, weil die tun ja so viel Gutes und die sind nah dran an Jesus, die kennen den besser und das sind so seine Freunde. Aber ich bin kein Pastor, ich bin kein Mitarbeiter in der Gemeinde, ich bin noch nicht mal Mitglied. Ich glaube, ich kann nicht der beste Freund von Jesus sein. Dann schau dir doch mal die Freunde an, die Jesus damals hatte. Da war keiner perfekt. Die hatten alle ihre Fehler, ihre Kanten und ihre Macken. Und Jesus gab ihnen immer wieder eine Chance. Und ich glaube, dass Jesus dir heute Morgen auch eine Chance gibt, sein ziemlich bester Freund zu sein. Egal, was du alles getan hast, egal, welche Fehler in deinem Leben sind, die Bibel nennt das auch Sünde, egal was dich da jetzt von Gott trennt, was dich davon abhält, ziemlich bester Freund zu sein, Jesus möchte dir heute Morgen eine Chance geben. Das kann er deswegen, weil er vom Tod auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat, deswegen kann er deine Schuld einfach wegwischen. So als wäre sie niemals da gewesen. Wie macht man das eigentlich? Man sagt einfach zu Jesus, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Ich will dein bester Freund sein. Und das ist vielleicht das wichtigste Gebet deines Lebens. Und das kannst du beten, das kann jeder beten. Und wenn du das schon mal gebetet hast, kannst du das auch nochmal beten. Wenn du vielleicht denkst, ich bin schon wieder so weit weg von Jesus, ich habe Jesus verraten wie so ein Petrus oder wie so ein Judas vielleicht sogar. Ich stehe nicht zu Jesus, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Du kannst es wieder neu sagen zu Jesus und ihm bitten, dass er dir hilft. Aber, das muss ich auch sagen, Freundschaft verpflichtet. Wenn ich mit jemandem gut befreundet bin, dann will ich den ja nicht absichtlich verletzen, oder? Oder ist das eure Vorstellung von Freundschaft? Wenn du einen besten Freund hast oder eine beste Freundin, dann liegst du wahrscheinlich abends im Bett und überlegst dir, wie kann ich den morgen so richtig ärgern? Macht kein Mensch, ne? Mit meinem besten Freund versuche ich doch gut auszukommen. Da möchte ich, dass wir uns vertragen. Da möchte ich, dass wir eine gute Freundschaft haben. Ich kann dem vielleicht mal überlegen, was kann ich dem alles Gutes tun? Wie kann ich dem helfen? Ich bin für den da, wenn der mich braucht. Das heißt, gute Freunde sind füreinander da und gute Freunde verändern auch ihr Leben. Und wenn ich mit Jesus befreundet bin, dann heißt das für mich, ich möchte mein Leben verändern. Denn auch wenn Jesus mir immer wieder eine zweite Chance gibt, heißt das ja nicht, dass das, was ich tue, immer so richtig ist oder dass Jesus das gut findet. Der hat ja nicht gesagt, Petrus, super, dass du mich verraten hast. Das war echt klasse von dir. Judas, danke, dass du mich verraten hast. Nee, das ist doch Unsinn. Das war nicht in Ordnung. Das war falsch. Das war ein Fehler. Das war Verrat. Und deswegen möchte ich, wenn ich ein Freund von Jesus bin, mein Leben verändern. Und ich bin bereit, dass Jesus mir sagen darf, wie mein Leben laufen soll. Was ich tun soll. Was richtig ist und was falsch ist. Ich mache nicht immer alles richtig, aber ich bemühe mich darum. Ich versuche es. Und Jesus sieht das. Er sieht mein Herz, er sieht meine Bemühungen. Und ich weiß, ich werde wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens immer wieder etwas falsch machen. Ich muss auch immer wieder meine Motive neu überprüfen. Warum stehe ich eigentlich hier und predige? Warum mache ich eigentlich Rangerarbeit? Mache ich das wirklich für Gott oder mache ich das nur um Geld zu verdienen? Ich verdiene ja damit auch mein Geld. Und dann muss man immer mal nachdenken, stimmt meine Motivation noch, ist meine Ausrichtung noch richtig? Genauso wie, wenn die Ranger auf dem Hike sind und eine Karte haben oder einen Kompass haben, da guckst du ja nicht ständig drauf. Aber von Zeit zu Zeit ist das wichtig, mal wieder zu gucken, wo sind wir eigentlich? Und das mit der Karte zu vergleichen, stimmt die Richtung eigentlich noch? Und unter Umständen stellst du dann fest, oh, irgendwo sind wir falsch abgebogen. Da müssen wir jetzt nochmal zurückgehen oder müssen einen anderen Weg gehen. Oder müssen jetzt einen Umweg gehen, um dann wieder zurückzukommen, wo wir eigentlich hinwollen. Das passiert alles in unserem Leben. Wir sind nicht perfekt wie Jesus. Aber ich möchte und ich bemühe mich, mein Leben nach ihm auszurichten. Ich will irgendwann mal richtig bei Jesus sein, im Himmel sein und Gott sehen können und mit ihm zusammen sein. Und heute Morgen möchte ich euch die Möglichkeit geben, das zu tun. Ich möchte für euch beten. Ihr braucht noch nicht mal ganz alleine beten. Ich bete für euch und ihr könnt in Gedanken mitbeten und sagen, Jesus, ich möchte dein bester Freund sein. Und dann könnt ihr das tun, wenn ihr das wollt, wenn ihr das möchtet. Es ist egal, ob du Ranger bist oder nicht. Ist auch egal, ob du jung bist oder ganz alt. Ist auch egal, ob du Deutscher bist oder Syrer oder Afrikaner. Das ist egal. Das gilt für alle Menschen. Denn Jesus möchte mit allen Menschen ziemlich bester Freund sein. Auch wenn wir total unterschiedlich sind, so wie am Anfang der Geschichte, die beiden, die waren so unterschiedlich, die passen gar nicht zusammen. Ich bin so anders wie Jesus. Ich wundere mich, dass das überhaupt passt. Aber Jesus möchte das und das passt. Und ich möchte jetzt beten. Und wenn jemand von euch da ist, für den ich beten kann, dann melde dich einfach mal. Mach einfach mal deine Hand hoch. Und dann, super, du bist mutig, ne? Du bist so ein Petrus. Sehr gut. Ja. Und dann bete ich jetzt. Und ihr betet in Gedanken mit. Und sagt dann nachher laut Amen, wenn ihr meint, das ist richtig, was ich gesagt habe. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Freund sein möchtest. Nicht nur irgendein Freund, sondern du möchtest, dass wir wirklich ziemlich beste Freunde werden. Und du weißt auch, dass wir nicht perfekt sind. Du weißt, dass wir so viel falsch machen, dass wir so viele Fehler haben, dass manchmal schon unsere Grundstimmung, unsere Motivation nicht stimmt. Und doch kommen wir jetzt zu dir und sagen, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Fehler. Entweder alles, was ich getan habe oder all das, was ich vielleicht in den letzten Tagen wieder so angehäuft hat. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, dass du meine Schuld, meine Sünde wegnimmst. Ich möchte wieder, dass wir ziemlich beste Freunde sind. Und Jesus, ich möchte dich auch bitten, dass du mir und uns allen hilfst auf dem Weg, wie wir unterwegs sind. Wir wollen dazulernen. Wir wollen nicht immer und immer dieselben Fehler wieder und wieder machen. Auch wenn wir wissen, dass du sie uns immer und immer wieder vergibst. Aber wir wollen auch gerne dazulernen und unser Leben verändern. Aber auch dazu brauchen wir deine Hilfe. So danke ich dir jetzt für jeden, der hier sitzt und der das ehrlich mitgebetet hat. Und ich möchte dich bitten, dass du in sein Leben jetzt hineinkommst, dass du sein Leben veränderst und dass er merkt, dass du da bist, dass sich das auswirkt in seinem Leben. Danke, Jesus, dass wir ziemlich beste Freunde sein können. Amen. Ich würde gerne mit euch ein Lied singen. Das haben wir auch auf dem Eurocamp gesungen, wo wir nochmal über das nachdenken können, was ich gerade gesagt habe. Da geht es um Gottes Liebe. Dass Gott uns liebt, dass seine Liebe nicht aufhört, nicht irgendwann zu Ende ist oder keine Kraft mehr hat. Ist auf Englisch, aber der deutsche Text steht darunter.